Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Bachs Johannespassion in der Thomaskirche in Leipzig, aufgeführt in einer Bearbeitung für Trio mit zugespielten Chören und im Netz gestreamt. Gleich werden wir darüber sprechen, wie auch über einen ökumenischen Gottesdienst im Autokino Düsseldorf. Dann denken wir über den Zweifel in der Wissenschaft nach und wir erfahren die Pläne des neuen Direktors des Van der Heydt-Museums in Wuppertal, Roland Mönig. Jeder, der Kirchenmusik liebt, der hört sich in der Weihnachtszeit Bachs Weihnachtsoratorium an und in der Karwoche ist die Zeit der Passionen, der Johannespassion oder der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach. Diese Aufführungen sind eindeutig Höhepunkte im Jahresablauf von Kirchenchören. Doch die Zeiten sind nicht normal, wir wissen es, wir haben viel darüber gesprochen.
Land auf, Land ab sind die Passionsaufführungen abgesagt und damit drohte auch jetzt hier in Leipzig eine inzwischen 170 Jahre alte Tradition, das erste Mal ins Stocken zu kommen, nämlich die Tradition, dass am Karfreitag in der Thomaskirche eine der beiden Bach-Passionen aufgeführt wurde.
Sagt Michael Maul, der Intendant des Bachfestes Leipzig. Diese Tradition wurde fortgeführt. Am Nachmittag wurde in der Thomaskirche die Johannespassion aufgeführt und live gestreamt. Allerdings ohne Orchester, ohne Chöre, in einer reduzierten Fassung für Trio, für einen Sänger, für Orgel und Cembalo und Schlagzeug. Mit dabei auch der amtierende Thomaskantor Gotthold Schwarz. Jörn Florian Fuchs hat sich die Aufführung angesehen. Er hat sie am heimischen Bildschirm erlebt. Herr Fuchs, guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Die Johannespassion ist ein dramatisches Werk. Da gibt es Turbä-Chöre, das Volk, das die Kreuzigung von Jesus fordert. Es geht hin und her, rezitative Arien, Choräle, Beschleunigung und Innehalten. Was davon können denn die drei Musiker überhaupt rüberbringen?
Erstaunlicherweise sehr viel und doch auch etwas anderes, als man das sonst gewohnt ist, wenn man das opulent besetzt in der Kirche miterlebt. Die interessante Sache ist vor allem das Schlagzeug. Da gibt es Marimba, aber auch verschiedene andere Instrumente, die da zum Tragen kommen. Und das hat etwas sehr, naja, eben rhythmisch Jazzhaftes auf der einen Seite, dann aber auch wieder was sehr, sehr Intimes und Direktes, wie überhaupt das Thema des direkten Ansprechens, auch was die Klangrede betrifft, etwa im Gesang, das Merkmal dieser Passion ist. Also das kommt uns sehr, sehr nah. Es ist gleichsam ohne großen Klangpomp und hat etwas, was einen wirklich oder auch mich sehr, sehr angesprochen hat. Auch wenn man das Werk gut kennt, ist das doch nochmal eine ganz neue Sichtweise. Auch wie dann Cembalo und Orgel nacheinander, nebeneinander eingesetzt werden. Und hinzu kommt natürlich schon, Sie haben es erwähnt, dass es eben nicht nur diese Trio-Besetzung live gibt, sondern eben auch die Chöre aus aller Welt. Das heißt, der große Chorklang ist letztendlich doch auch vorhanden.
Der wird zugespielt, aber nochmal eine Frage. Sie haben gesagt, das klingt teilweise ein bisschen jazzig, aber das sind natürlich die Originaltöne von Bach, auch die Originalrhythmen.
Ja, also rhythmisch finde ich es tatsächlich, wir kennen ja diese zahlreichen Bearbeitungen von Jazzern, vor allen Dingen Playbach und so weiter oder Playback, die das schon gemacht haben. Das geht jetzt nicht ganz in eine Easy-Listening-Richtung hier, aber es hat doch etwas von der Rhythmik, wo man auch durchaus an andere Kulturen denkt, asiatischer, afrikanischer Raum, so ein bisschen spielt das eine Rolle. Das ist nicht jetzt explizit als Multikulti-Geschichte intendiert, aber das kommt schon durch. Also es ist wirklich ein anderer Klang. Immer wieder wird man aus dem sehr, sehr gewohnten, bekannten Bach-Kosmos ein bisschen herauskatapultiert, aber eben nicht zu sehr, weil es schon darum geht, die Johannespassion als Ganzes eben auch rüberzubringen.
Wir hören hier mal einen kurzen Musikausschnitt, damit man sich mal eine Vorstellung machen kann von dem, was da heute in der Thomaskirche in Leipzig aufgeführt wurde. Soweit dieser Eindruck, diese reduzierte Fassung Johann Sebastian Bach, die Johannespassion. Herr Fuchs, die Chöre, die zugeschaltet wurden, Sie haben es erwähnt. Wie wurde das gemacht? Wer hat da mitgemacht?
Also wir haben insgesamt 10 Choräle in dieser Passion. Und bei 5 Chorälen gibt es diese Zuspielung. Das war unter anderem ein Chor aus Ottawa oder aus St. Gallen. Es waren auch die Thomaner da, ganz berührend übrigens, die jungen Leute, die Jugendlichen, die dort in ganz normaler Kleidung aus ihren Wohnzimmern zugespielt wurden. Das wurde also im Vorfeld alles produziert und dann technisch ziemlich eindrücklich, doch muss ich sagen, synchronisiert. Auch ein Chor aus Malaysia war dabei und es gab bei dem großen Choral Ach, großer König die sogenannte Bachfest Family, der Family Chor, wo sehr renommierte Leute wie etwa Miriam Feuersinger oder Klaus Mertens dabei waren und Ton Koopman an der Orgel dann aus den Niederlanden zugespielt wurde. Also gleichsam auch eine multimediale Expedition, ein Experiment, das technisch sehr gut funktioniert hat. 5 dieser Choräle waren dann zum Mitsingen gedacht. Die Idee ist, dass wir zu Hause das an den Bildschirmen mitsingen und uns dabei filmen und das Ganze wiederum nach Leipzig dann schicken, wo es also, wenn alles klappt, im Juni dann nochmal eine Aufführung gibt und diese Videos mit zugespielt werden. Und zwischen dem Ganzen verbindend ist dann vor allen Dingen Benedikt Kristjansson zu nennen, der Tenor, ein Isländer, der ganz interessant eben, was die Klangrede betrifft, das Ganze oft wirklich noch rezitativischer anlegt, als es normalerweise zu hören ist. Das heißt, es geht ins Sprechen, ins Flüstern, ins Gestalten hinein, so dass es auch ein tatsächlich Hörspiel, ein Hörtheater immer wieder wird.
Eine gelungene Aufführung der Johannespassion kann ja ein ergreifendes Erlebnis sein, für manche vielleicht sogar eine existenzielle Erfahrung. Wie wirkt denn jetzt so eine Aufführung im heimischen Wohnzimmer, Herr Fuchs?
Also man braucht ein bisschen, um reinzukommen und hat natürlich diese Künstlichkeit. Aber wenn man sich auch auf die Bildwelt, auf die Videoregie einlässt, die diese eben fast menschenleere Thomaskirche zeigt und mit ganz interessanten Schwenks auf die Architektur, auf die Bögen dieser Kirche geht und dann eben die Zuspielung im Multiscreen dieser Chöre aus aller Welt, das bekommt dadurch auch etwas sehr, sehr Besonderes, muss ich sagen. Und ich war von der Sache ziemlich berührt. Es gibt am Anfang und am Schluss noch jeweils eine Motette, die eingespielt wird. Das Ganze wird also dramaturgisch auch noch ein bisschen dann in eine andere Zeit, in eine andere Klangwelt transportiert, sodass tatsächlich etwas Rundes aus dem wirkt und das ein ganz neuer Blick ist. Und das ist ja auch, wenn es wirklich zu einer großen, vielleicht wie ursprünglich geplant, dann Open-Air-Aufführung im Juni kommt, hat man natürlich aus der Krise sozusagen einen ganz eigenen Beitrag hier geleistet beim Bachfest und ich finde es extrem spannend. Es läuft dann auch demnächst bei Arte Concert, da kann man das also auch noch streamen. Ja, und wie gesagt, sich dann am besten filmen und das hinschicken. Und eines ist noch wichtig, es gibt auch, wie es in Kirchen, nicht unbedingt in Konzerten, aber bei Gottesdiensten ja üblich ist, einen in dem Fall digitalen Klingelbeutel. Also mit anderen Worten, man soll spenden für Künstlerinnen und Künstler in Not. Das Ganze ist dann auch übers Internet möglich.
Bachs Johannespassion in der Thomaskirche Leipzig in einer Trio-Fassung aufgeführt und im Netz gestreamt. Man kann die Aufführung selbstverständlich auch nachhören und nachsehen in der ARD-Mediathek oder bei Arte TV oder so, wie Sie es gesagt haben, bei Arte Concerts. Jörn-Florian Fuchs, Dankeschön.
Sehr gerne.
Was ist richtig, was ist falsch? Diese beiden elementaren Fragen stellen wir uns alle jeden Tag in allen möglichen Lebenslagen. Und oft ist die Antwort gar nicht so klar. Wir müssen abwägen, wir müssen gewichten und wir müssen vor allem auch ergebnisoffen an solche Fragen herangehen. Was bedeutet das in unserer heutigen Situation, da so viele Selbstverständlichkeiten plötzlich in Frage stehen und wir Antworten erwarten und Zweifel bekommen? Über dieses Zweifeln möchte ich nun mit Christian Kehrt sprechen. Der Historiker ist Professor für Wissenschafts- und Technikgeschichte am Historischen Seminar der TU in Braunschweig und jetzt am Telefon. Herr Kehrt, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Ein Wissenschaftler stellt eine These auf, die er dann in seiner Arbeit verifiziert oder falsifiziert. Ob richtig oder falsch, beide Ergebnisse führen ja zu Erkenntnis. Welche Bedeutung hat denn in diesem Zusammenhang das Zweifeln?
Ja, das Zweifeln gehört mit zum Kerngeschäft der Wissenschaft. Ganz generell gesagt, wir leben ja in einem Alltag, auch Wissenschaftler sind Alltagsmenschen, die müssen ihre Einkäufe verrichten, müssen ihren Alltag bewältigen. Sie müssen Probleme lösen, müssen handeln, müssen Essen kochen, müssen sich um die Kinder kümmern. Das alles sind alltägliche Dinge. Die können wissenschaftlich interessant sein, aber die werden, sobald die Wissenschaft beginnt, im Grunde eingeklammert. Das heißt, der Alltag wird so ein bisschen ausgehebelt und die Wissenschaftler treten aus dem Alltäglichen heraus, treten einen Schritt zurück und schauen sich das Ganze aus einer neuen Perspektive an, hinterfragen das, was eigentlich selbstverständlich ist in unser aller Alltag und machen das quasi systematisch, grundsätzlichere Fragen zu stellen, als man das im Alltag tun könnte unter Handlungs- und Problemlösungsdruck.
Also Zweifeln ist ein Zustand, den man aber eigentlich überwinden möchte. Man zweifelt, um Antworten zu bekommen.
Nee, Zweifeln ist quasi der Eintritt in die Wissenschaft. Also das, was vorher selbstverständlich oder gar nicht als problematisch erschien, im Alltag, das Alltägliche, wird hinterfragt und neu entdeckt, neu diskutiert, neu justiert, indem man wissenschaftlich geleitete Fragen stellt.
Spannend ist ja, welche Fragen überhaupt gestellt werden. Wissenschaft findet ja auch nicht im politisch luftleeren Raum statt.
Ja und nein. Wissenschaft und Politik interagieren teilweise sehr stark oder sind voneinander abhängig auf je unterschiedliche Art und Weise, aber es sind doch zu unterscheiden. Also Wissenschaftler brauchen finanzielle Unterstützung, brauchen Ressourcen, um ihr wissenschaftliches Fragen und Forschen durchführen zu können, haben aber andere Ziele und andere Aufgaben als Politiker. Der Punkt ist, dass wir allerdings heutzutage in einer, sagen wir mal, in einer Wissensgesellschaft leben. Das heißt, Wissenschaft ist nicht mehr nur irgendein beliebiges Teilsystem, sondern steht im Kern unserer Gesellschaft. Wir leben in einer Wissensgesellschaft. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo Wissenschaft unser ganzes Leben, auch unseren Alltag in dem Sinne, durch pharmazeutische Produkte, durch Techniken bestimmt und prägt, bedürfen Politiker, um eben auch in diesem Alltag zu handeln, wissenschaftlicher Kenntnisse oder Beratung, um eben auch die Anforderungen dieser Wissensgesellschaft denen begegnen zu können.
Jetzt gibt es natürlich auch Dispute innerhalb der Wissenschaft. Also wenn man die aktuelle Situation nimmt, es gibt Wissenschaftler, die bestreiten die Gefährlichkeit des Virus. Es gibt Wissenschaftler auch, die bestreiten den menschengemachten Klimawandel. Ist das im Prinzip, so wie Sie es beschreiben, erklärt ein normaler wissenschaftlicher Vorgang? Es gibt Widerspruch, Einspruch, Skepsis?
Auf dem Spielfeld der Wissenschaft ist das ein ganz normaler Vorgang. Also Wissenschaftler stellen Thesen auf, die werden von anderen geprüft und gegebenenfalls als gut oder schlecht befunden oder hinterfragt. Und das ist quasi auch der Lackmustest oder der Säuretest, durch den jede wissenschaftliche Wahrheit gehen muss. Löst sich die Wahrheit jetzt im Säurebad des Zweifels aus oder bleibt sie bestehen? Also das ist quasi die Funktion des Zweifels. Aber ich würde sagen, wenn in der Öffentlichkeit und in den Medien Wissenschaft angezweifelt wird, dann befinden wir uns eigentlich ja nicht mehr im Feld der Wissenschaft. Mhm. All das, was im Moment über Corona diskutiert wird, ist interessant. Es sind Wissenschaftler, die eigentlich im Feld der Politik und im Feld der Medien agieren und nicht in ihrem eigenen Feld der Wissenschaft sozusagen. Und da wird es jetzt gefährlich, wenn wissenschaftliche Wahrheiten quasi angezweifelt werden durch pseudowissenschaftliche Argumente. Das gefährdet im Grunde auch Wissenschaft. Ab dem Zeitpunkt, wo wissenschaftliche Wahrheiten und wissenschaftliche Erkenntnisse durch pseudowissenschaftliche Argumente bedroht werden, ist der Zweifel an dem Punkt auch im Grunde auch Gift für die Rolle der Wissenschaft und für die Arbeit der Wissenschaft. Und das ist teilweise gar nicht so einfach für einen Laien oder für die Öffentlichkeit oder auch für die Politik zu erkennen, wann ist der Zweifel jetzt gerechtfertigt und wann ist es quasi ein pseudowissenschaftliches Argument, was möglicherweise gar nicht so sehr von wissenschaftlichen Motiven getrieben ist, sondern vielleicht von medialen oder politischen Motiven oder unternehmerischen Motiven oder was auch immer.
Herr Kehrt, Sie sind Historiker, beschäftigen sich mit Wissenschaftsgeschichte. Das, was Sie beschreiben, das ist kein wirklich neues Phänomen. Das hat es wahrscheinlich immer schon gegeben. Auch eine bestimmte Skepsis, ja, Wissenschaft gegenüber und auch bestimmte Interessen, die nicht aus der Wissenschaft kommen, aber Wissenschaft in Frage stellen.
Das eklatanteste Beispiel, würde ich sagen, kennt man aus den USA. Das wurde auch schon untersucht von Kollegen von mir. Das ist im Grunde die Skepsis an der Erkenntnis, dass es einen menschengemachten Klimawandel gäbe. Das heißt, hier haben Wissenschaftler anhand vieler Daten und jahrelanger Untersuchungen festgestellt, dass es sowas wie einen Treibhausgaseffekt gibt und dass die Erderwärmung menschenbedingt ist. Und dann gibt es auf der anderen Seite eine kleine Handvoll sehr wirkmächtiger Wissenschaftler, die mit quasi wissenschaftlichen Argumenten gegen diesen Befund des menschengemachten Klimawandels argumentieren. Und da könnte man jetzt sagen, ja, man hat jetzt hier Pro und Contra und wer liegt jetzt richtig, das weiß man nicht. Aber in dem Fall ist es so, dass dieser Zweifel an der Erkenntnis des menschengemachten Klimawandels von Wissenschaftlern kommt, die zwar ein hohes Renommee hatten in anderen Feldern der Wissenschaft, aber nicht auf dem Gebiet der Klimawissenschaften. Und das ist natürlich, wenn es um so ein großes Problem wie den Klimawandel geht, natürlich extrem gefährlich.
Also kann ich daraus folgern, dass es auch ganz wichtig ist, seine Interessen offen zu legen. Und das, was Sie ja jetzt beschreiben, heißt ja, da gibt es gar nicht unbedingt ein wissenschaftliches Interesse, sondern ein politisches oder ein ideologisches Interesse.
Genau, dieses Beispiel, dass da das Interesse der Ölwirtschaft dahinter steht, die dann auch Studien bezahlt und ihre Wissenschaftler dann ins Feld schickt, um die Rolle des menschengemachten CO2-Ausstoß als natürlichen Zyklus im Klimawandel zu beschreiben.
Kann man denn letztlich optimistisch sein, Herr Kehrt, und sagen, irgendwann setzt sich die Wahrheit durch?
Ja, und das gibt zwei Momente, in denen man das feststellen kann. Zum einen gibt es sowas wie eine Community der Wissenschaftler, sagen wir mal, das ist ja nicht eine Idee, die im Kopf eines einzelnen Wissenschaftlers entsteht, sondern diese möglichen Wahrheiten werden geprüft von einer großen Community von Wissenschaftlern, die diese Arbeitsergebnisse kennen und prüfen über lange Jahre. Das heißt, die Hoffnung ist, dass durch die Arbeit der wissenschaftlichen Gemeinschaft weltweit einfach diese Wahrheiten gehärtet werden und sich auch durchsetzen. Und ein ganz wichtiger Faktor bei dem Prozess ist der Prozess der Zeit. Also wissenschaftliche Arbeit braucht unglaublich lange Zeit. Man kommt mal in Sackgassen rein, man muss es wieder revidieren, man braucht eine neue Perspektive. Das ist ein Geschäft, das kann über Jahre und Jahrzehnte laufen. Und wenn wir hier in einem politischen oder einem gesellschaftlichen Problem stehen, so wie so eine Krise oder eine Katastrophe, da hat man keine Zeit, da steht man unter einem hohen Handlungs- und Erwartungsdruck und Wissenschaft braucht eher längere Zeithorizonte, um ihr Geschäft zu machen. Die Hoffnung ist, dass in the long run, wenn die Aufregung sich legt, dass man dann Schritt für Schritt auch den Fall Corona jetzt am aktuellen Beispiel auch besser versteht, als man das in der Situation jetzt kann. Also man braucht einfach mehr Zeit.
Der Zweifel in der Wissenschaft. Christian Kehrt war das, Professor für Wissenschafts- und Technikgeschichte am Historischen Seminar der TU in Braunschweig. Herr Kehrt, Dankeschön.
Ja, bitte.
Durch Stiftungen und Schenkungen aus der Bürgerschaft ist das Van der Heydt-Museum in Wuppertal zu einer der reichsten Sammlungen Deutschlands geworden. Etwa 3000 Gemälde, 400 Skulpturen und ca. 30.000 Arbeiten auf Papier. Was für ein Kunstschatz. Der Name des Museums geht auf den Bankier August van der Heydt zurück. Ihm ist, neben dem Kunstverein Barmen, maßgeblich der Aufbau des Museums Ende des 19. Jahrhunderts zu verdanken. Seit Anfang April ist Roland Mönig neuer Direktor des Museums. Der promovierte Kunsthistoriker hat zuvor das Saarlandmuseum in Saarbrücken geleitet und er ist jetzt zugeschaltet. Herr Mönig, guten Abend.
Guten Abend, Herr Röcke.
Sie hatten in Saarbrücken einen Vertrag bis 2023, den haben Sie vorzeitig aufgelöst, um nach Wuppertal zu gehen. Was reizt Sie denn an dieser neuen Aufgabe?
Ja, die wesentlichen Punkte haben Sie schon in Ihrer Anmoderation angesprochen. Das Haus verfügt über eine der schönsten und am tiefsten gestaffelten Sammlungen in ganz Deutschland, insbesondere zur Kunst des 19. bis jetzt beginnenden 21. Jahrhunderts. Und mit diesem Fundus zu arbeiten, ist etwas unerhört Spannendes und etwas, was, glaube ich, sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet. Und Sie haben auch schon abgehoben auf die große Tradition, aus der das Haus kommt. Das ist eine bürgerliche Tradition, in der es wurzelt. Sie haben August von der Heydt genannt, der in der Zeit um die Jahrhundertwende die entscheidende Figur war. Man muss vielleicht noch Eduard von der Heydt hinzufügen, der dann nach 1945, nach einem totalen Zusammenbruch, nicht nur Deutschlands, sondern auch des Museums zum großen Gönner wurde und das Museum zu dem gemacht hat, das es heute ist. Und diese besondere Verwurzelung in der Bürgerschaft, und es kommen ja auch viele andere Spender, Gönner, Mäzene hinzu, macht das Haus zu etwas ganz Besonderem in der Museumslandschaft, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern deutschlandweit. Und lassen Sie mich noch mal etwas weiter ausholen, denn wenn das die Seite der Tradition ist, dann gibt es auf der anderen Seite auch einen avantgardistischen Impuls, der dem Haus immer zu eigen gewesen ist. Und auch das ist schon in den beiden Generationen Vater und Sohn, August und Eduard von der Heydt, angelegt. August von der Heydt ist um 1900 angetreten, um das Allerneueste in der Kunst zu entdecken und nach Wuppertal zu holen. Eduard von der Heydt war auch von diesem Geist der Avantgarden beseelt, hat diesen Impuls dann über die 20er, 30er, 40er Jahre bis in die Nachkriegszeit getragen. Und dann gerade in den 60er, 70er, 80er Jahren ist das Haus immer wieder auch eine Bühne geworden für den Aufbruch der Kunst. Und das kann es auch bis heute immer wieder sein.
Also immer wieder neue Impulse, das Museum als Impulsgeber.
Ja, es ist irgendwo wie ein Echoraum gewesen, in dem sich sehr viele Bewegungen gefangen haben, mit dem sehr viel an Widerhall stattgefunden hat von den aktuellen Entwicklungen.
Am 7. April wollten Sie die, wie Sie sagen, tief gestaffelte Sammlung neu präsentieren, Herr Mönig. Jetzt ist das Museum wie alle Museen in Deutschland bis auf Weiteres geschlossen. Wie empfinden Sie denn diese Zeit, da Sie ja gerade so richtig loslegen wollten?
Ja, ich kann nicht verhehlen, dass es ein merkwürdiger Auftakt ist. Nicht nur für mich persönlich, sondern ich denke auch an das Team. Alle haben natürlich gewartet, alle haben sich gefreut auf einen Neuanfang. Wir haben zusammen in Besprechungen schon seit Ende des Jahres uns immer mal wieder gesehen, haben uns immer wieder miteinander versucht einzustellen auf die neue Situation. Und wir hatten jetzt alle den Wunsch, richtig anzufangen, richtig loszulegen. Und jetzt lernen wir gerade, dass wir anders denken müssen und dass wir in eine Ruhephase gezwungen werden. Eine Phase der Besinnung. Ein Museum ist immer ein Ort von Besinnung, immer ein Ort von Konzentration. Wir versuchen, das Beste daraus zu machen und versuchen, die Kraft in der Ruhe jetzt auch zu finden.
Anders denken heißt auch mehr digital denken?
Ja, und das ist nun ein interessantes Phänomen. Schon vor vielen Wochen war mir klar, vor vielen Monaten war mir klar, dass wenn etwas mit dem Museum passieren muss und in der Art und Weise sich ändern muss, in der es auftritt, dass vor allen Dingen im Digitalen sein muss. Das Haus hat eine enorme analoge Sammlung, aber es ist in der digitalen Welt zu wenig präsent. Und wir brauchen die digitalen Lock- und Botenstoffe, um die Menschen zum analogen Kunsterlebnis hinzuführen. Und jetzt sehen wir in der Zeit der Corona-Krise im allgemeinen Shutdown, wie wichtig diese digitale Kommunikation ist, wie entscheidend sie ist, um die Menschen interessiert zu halten, um sie immer wieder anzufixen für die Themen der Kunst. Und eigentlich bestätigt sich jetzt, dass dieser Weg der richtige ist. Es bestätigt sich aber auch, dass das wirkliche Kunsterlebnis, das Original, durch nichts zu ersetzen ist. Das spüren wir alle. Das sind Simulacra, das sind Hilfsmittel, um uns ein bisschen beim Thema zu halten, wenn wir uns durch die Webseiten, durch die Social Media klicken. Aber uns fehlt eigentlich dann doch wieder das echte Kunsterlebnis, das, was ein Museum ja auch bieten soll, das Original, die Begegnung mit dem Werk in einem bestimmten Raum und nicht nur mit den Augen, mit dem Geist, sondern mit dem ganzen Körper.
Was man auch mal als Aura bezeichnet hat, die Kunst im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit.
Das ist der große Begriff von Walter Benjamin, der selbst viel auratisiert wird und um den selbst viel mythisiert wird. Aber ich glaube, er hat etwas sehr Entscheidendes gesagt. Das Werk in seiner physischen Präsenz ist durch nichts zu ersetzen. Alles, was wir digital tun, kann nur dazu führen, dass wir die Menschen begeistern für das Ding, was man sehen, was man erleben will.
Also die Digitalisierung, über die Sie gesprochen haben, Herr Mönig, als Mittel zur Vermittlungsarbeit.
Richtig, richtig. Die Menschen bewegen sich heute vor allen Dingen in den digitalen Räumen, wenn sie sich informieren. Und die Reise jedes Besuchers zur Kunst beginnt genau in diesem Bereich, genau in dieser Welt. Und ich glaube, da müssen wir die Angebote bereitstellen. Genau da müssen wir die Menschen abholen.
Die Finanzierung des Museums ist privat und öffentlich. Das kann auch zu Reibungsverlusten führen. Welche Spielräume haben Sie denn da?
Ich denke, die Spielräume sind sehr gut. Und ich glaube, dass wir eine wunderbare Basis haben, um zu arbeiten. Reibungsverluste, ehrlich gestanden, sehe ich nicht. Man wird natürlich immer wirtschaftlich agieren müssen. Das gilt aber für jeden Kulturbetrieb, gilt für jedes Museum. Und ich sehe vielmehr da eine Fortsetzung dieser Tradition, über die wir zu Anfang gesprochen haben, dass die Bürgerschaft, dass die Menschen der Stadt sich engagieren. Es ist ja der Kunst- und Museumsverein, der die operativen Dinge entscheidend mitträgt und zwei große Stiftungen, die sich einbringen und zu dritt eine GmbH geschaffen haben, die dem Museum auch Arm- und Beinfreiheit gibt. Natürlich sind die Grenzen immer die Grenzen der jeweiligen Budgets, aber die Gestaltungsmöglichkeiten sind groß.
Roland Mönig, der neue Direktor des Van der Heydt Museums in Wuppertal. Herr Mönig, Dankeschön.
Ich danke Ihnen, Herr Rölke. Einen schönen Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Frederik Wirwig.
Papst Franziskus hat am Abend den traditionellen Kreuzweg in Erinnerung an das Leiden Jesu gebetet. Wegen der Corona-Pandemie fand die Feier nicht am römischen Kolosseum, sondern auf dem nahezu menschenleeren Petersplatz statt. Die Texte für den diesjährigen Kreuzweg stammten von Insassen und Mitarbeitern der Haftanstalt Due Palazzi in Padua. Die Autoren, die anonym blieben, schilderten anhand der 14 Stationen Jesu von der Verurteilung bis zum Begräbnis ihre persönlichen Erfahrungen mit Schuld und Leiden. Fernsehanstalten und vatikanische Medien übertrugen die Andacht live. Der Markusdom in Venedig hat angesichts der Corona-Krise alle Instandhaltungsarbeiten eingestellt. Nur der Wach- und Reinigungsdienst werde aufrechterhalten, sagte der zuständige erste Prokurator der Basilika Tesserin der Zeitung Italia Oggi. Sämtliche Restaurierungen würden ausgesetzt, 53 Beschäftigte erhielten Kurzarbeitergeld. Auch nach dem Ende des Notstands werde die Rückkehr zur Normalität leider ziemlich lang, so Tesserin. Nach Angaben der Zeitung ist es das erste Mal in der über 1000-jährigen Geschichte des Markusdoms, dass das Gotteshaus komplett geschlossen ist. Erst im November hatte die Kathedrale durch ein Hochwasser schwere Schäden am Mauerwerk und der Baudekoration erlitten. Angesichts geschlossener Geschäfte sollen die Verbraucher ermutigt werden, ihre Musik weiter bei kleinen Plattenläden und online einzukaufen. Das teilte der Verband unabhängiger Musikunternehmer mit. Zu diesem Zweck wurde nun eine von Prominenten unterstützte Social-Media-Initiative unter dem Hashtag Love Record Stores ins Leben gerufen. Erste Videobotschaften sollen die Konsumenten auf das Anliegen aufmerksam machen. Der physische Tonträgermarkt habe in Deutschland im vorigen Jahr immer noch rund 36% ausgemacht, hieß es. Doch die aktuelle Situation beeinträchtige die Einnahmen massiv. Der Schauspieler Dieter Laser ist tot, das teilte seine Frau der deutschen Presseagentur mit. Laser starb demnach bereits am 29. Februar in Berlin. Wenige Tage zuvor, am 17. Februar, war er 78 Jahre alt geworden. Laser spielte unter anderem mit Hollywood-Stars wie Burt Lancaster, John Malkovich und Glenn Close. 1975 wurde er für die Titelrolle in seinem ersten Kinofilm John Glückstadt mit dem Deutschen Filmpreis als bester Schauspieler ausgezeichnet. Zuletzt war der Schauspieler im vergangenen Jahr bei den Bad Hersfelder Theaterfestspielen zu sehen.
Kunst im Augenblick.
Heute hören wir in der kleinen Serie unseren Kritiker Tobias Wenzel.
Mein Buch der Stunde ist Körperwanderung. Das ist ein Roman des mexikanischen Autors Yuri Herrera. Als ich vor einigen Tagen zum ersten Mal ganz bewusst draußen auf der Straße war, die fast menschenleer war, da hatte ich so ein komisches Gefühl, irgendwie, dass die Welt entrückt ist. Sowas von Science Fiction hatte das, aber gleichzeitig habe ich sofort an diesen Roman von Yuri Herrera gedacht. Denn in dem Roman gibt es auch eine Epidemie, deshalb soll man sich nicht umarmen, man soll Mundschutz tragen und die Regierung sagt, man soll lieber zu Hause bleiben und das machen auch die meisten Menschen, die verschanzen sich geradezu. Und die Hauptfigur, ein Mann, Al-Faki, muss aber raus in die Epidemie, aus zwei Gründen. Einerseits muss er Streit schlichten zwischen zwei verfeindeten Familienbanden und auf der anderen Seite muss er Kondome kaufen, weil er es endlich geschafft hat, seine Nachbarin dazu zu bekommen, dass sie mit ihm schlafen will. Also geht er von Apotheke zu Apotheke, um Kondome zu besorgen. Die Apotheken sind aber geschlossen und haben Aushänge, auf denen steht: Mundschutz ausverkauft. Ich lese mal eine Passage. Er war es gewöhnt, mit Unerwartetem fertig zu werden, aber auch das Unerwartete hatte seine Grenzen. Man konnte darauf bauen, dass sich die Welt morgens beim Türöffnen nicht von Menschen entleert hatte. Als wäre er in einem Aufzug eingeschlafen und beim Aufwachen in einem Stockwerk gelandet, von dessen Existenz er nichts geahnt hatte.
Tobias Wenzel über den Roman Körperwanderung von Yuri Herreras bei S. Fischer erschienen, die Übersetzerin Susanne Lange. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Die Museen sind dicht, aktuelle Ausstellungen geschlossen, neue auf die lange Bank geschoben. Doch wer nicht ganz ohne anregende Gemälde, Fotos und Diskurse aus dem Kunstkontext leben will, dem bieten immer mehr Museen die Möglichkeit, sie virtuell zu besuchen. Susanne Lürweg stellt drei virtuelle Angebote deutscher Museen vor.
Hallo, mein Name ist Jonas Givio. Ich bin der Direktor vom Museum Ludwig in Köln. Wir haben geschlossen wegen der Corona-Krise und wir vermissen unser Publikum sehr.
Eine wackelige Handyaufnahme hochgeladen auf den Social-Media-Kanälen des Kölner Museum Ludwig, wo sich sonst Besucher drängeln, um eine David Hockney, James Rosenquist oder Robert Rauschenberg-Ausstellung zu sehen, steht nun der Direktor allein, inmitten der schönen Kunstwerke.
Wie Sie sehen, bin ich nicht ganz allein im Museum, denn unsere wunderbaren Kunstwerke sind natürlich hier. Eins meiner Lieblingswerke ist der Knabenkopf von Gabriele Münter. Und ich finde, dass er genau für die jetzige Zeit ein sehr schönes Bild ist, weil wir viel darauf projizieren können.
Wer nicht nur mit dem Direktor durch das leere Museum wandern möchte, hat auf Instagram die Möglichkeit, einige der Bilder der aktuellen Blinky Palermo-Ausstellung zu sehen, sowie eine kurze Online-Führung durch die Werke von Felix Alexander Oppenheim. Allerdings sind nur Arbeiten zu sehen, kein Kurator spricht und die Texte sind in englischer Sprache. Interaktiv und interessant, ein Quiz, das Wissen über Pop-Art auf spielerische Weise abfragt, sowie eine Instagram-Rubrik mit aktuellen Kulturtipps der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museum Ludwig, die sich auf das Haus, aber auch auf andere Aktivitäten beziehen.
Herzlich willkommen. Wir sind jetzt in der Ausstellung Out of Office, wenn Roboter und KI für uns arbeiten. Mein Name ist Mario Bäumer und ich bin Kurator dieser Ausstellung.
Eine Ausstellung, die 2018-2019 im Hamburger Museum für Arbeit zu sehen war. Jetzt in Zeiten von Homeoffice, neuen Arbeitsformen, sind die dort gezeigten Exponate und die gestellten Fragen wie Was ist Arbeit? Wie werden wir künftig arbeiten? Drängender denn je.
Ja, Arbeit hat sich ja ständig verändert. Die Technisierung hat ganz verschiedene Etappen durchlaufen.
So die Experten an Station 4, einer von 10 möglichen Anlaufpunkten der virtuellen Ausstellung Out of Office. Hier funktionieren die Videos. Leider nicht an Station 1 und 2. Hier sind eigentlich Kuratoren und Diskurse zum Thema angekündigt. Da sind die zahlreichen Bilder von putzig dreinblickenden Therapie- und Pflegerobotern auch nur ein geringer Trost. Ein Highlight wartet dann an Station 6. Die Schauspielerin Marie Schöneburg schlüpft in verschiedene Rollen. Mal tritt sie als Juristin, mal als Ärztin oder Busfahrerin auf.
Längerfristig muss man sagen, wird es zunehmen, dass wir unterstützt werden, wir Ärzte, von digitalisierten Prozessen, Automatisierung und auch natürlich Robotern.
Die Roboterunterstützung scheint derzeit wünschenswerter denn je. Auch die gezeigten Bilder von Reisen mit Hilfe von VR-Brillen gewinnen eine beängstigende Realität. Was vor einem Jahr noch in vielen Punkten weit weg schien, ist plötzlich ganz nah. Denn sind wir nicht gerade alle out of office und fragen uns, wann die KI und Roboter unsere Jobs übernehmen, weil sie nur technisch anfällig, nicht physisch angreifbar sind.
Fucking shit! God damn it!
Spricht der Fotograf und Filmemacher Dennis Adams leicht grimmig reinschauend in die Kamera. Zu sehen im virtuellen Rundgang im Willem-Hack-Museum in Ludwigshafen. Eines von 6 Häusern, das Werke von 70 Künstlerinnen und Fotografen zeigt, die auf der Fotografie-Biennale 2020 zu sehen sind. Nach und nach machen alle ihre Ausstellungen virtuell erfahrbar. Und schon in Ludwigshafen gelingt es erstaunlich gut. Die Werke können rangezoomt werden, mit wenigen Klicks sind Informationen zu Künstlerinnen und Bildern abzurufen. Und der 42-minütige Film von Dennis Adams ist nicht nur technisch, sondern in jeder Hinsicht erfreulich.
Only Marx had known that photography will replace the state.
Zwar wird die Fotografie nicht den Staat ersetzen, wie Adams prognostiziert, aber das Netz wohl für lange Zeit das reale Leben. Neben Adams Arbeiten sind es vor allem die Werke von Antonio Pérez Rio, die beim Klicken direkt ins Auge fallen. Seine Serie Masterpieces zeigt berühmte Bilder wie die Venus von Milo, vor denen Menschen sich mit ihrem Smartphone positioniert haben. Pérez Rio untersucht die Wirkung der sozialen Netzwerke auf den Museumsbesuch, macht deutlich, dass viele nur noch die berühmten Bilder suchen, die sie auf Instagram gesehen haben, um sich dann selber davor abzulichten. Muße für Kunstbetrachtung, Fehlanzeige. Aber Kunstgenuss zum Zweck der Selbstdarstellung als Event war gestern. Heute sind die sozialen Netzwerke tatsächlich mal im Wortsinn sozial. Sie ermöglichen Kultur ohne Körperkontakt, aber mit Kopf und Verstand und bringen ein wenig Licht ins Dunkel der Corona-Krise.
Ende März gab es ein Jubiläum, über das viel berichtet wurde, 60 Jahre Autokino. In Neu-Isenburg bei Frankfurt wurde 1960 das erste Autokino eröffnet. Gerade von jungen Menschen wurde dieses Angebot intensiv in den folgenden Jahren, Jahrzehnten genutzt. Mit der Liebsten oder dem Liebsten neben sich im Auto konnte man intensive Stunden erleben. Durch die Kontaktverbote in der Corona-Krise haben die Autokinos ein unerwartetes Comeback erlebt. In mehreren Städten haben Autokinos neu eröffnet. Ein Ticket online drucken, durch die geschlossene Autoscheibe vorzeigen, es wird virenfrei überprüft und schon kann man sich einreihen und dann auf dem großen Bildschirm am Ende des Parkplatzes den Film anschauen und im Autoradio den Ton zum Film empfangen. Heute nun gab es im Autokino Düsseldorf, wie soll ich sagen, eine besondere Aufführung, einen Karfreitagsgottesdienst. Michael Brill ist der Geschäftsführer des Autokinos Düsseldorf und er ist jetzt zugeschaltet. Herr Brill, guten Abend.
Guten Abend, Herr Röke, herzlichen Dank.
Wie kann man sich denn so einen Gottesdienst vorstellen? Was war da wie zu erleben?
Ja, also natürlich zum Hintergrund, warum wir überhaupt einen Gottesdienst in dem Autokino veranstaltet haben, sind die Schutzverordnungen Corona, die uns im Moment dazu zwingen, ja ganz anders mit Themen umzugehen. Und als wir in dieser Woche das Autokino Düsseldorf eröffnet haben, in der Woche vor Ostern, war unser erster Gedanke, wir müssen auch was für die Menschen machen, die ihre Kirche mittlerweile vermissen aufgrund der Versammlungsfreiheiten, die eingeschränkt wurden. Und haben sehr, sehr schnell mit der katholischen evangelischen Kirche dann uns entschieden und entschlossen, über Ostern am Karfreitag, am Sonntag und am Montag Messen durchzuführen und das im Autokino. Und ich muss sagen, es war ein bewegendes Erlebnis heute am Karfreitag.
Bewegend? Warum? Wie ist das abgelaufen?
Im Grunde ist es genauso abgelaufen, wie man sich eine Autokino-Veranstaltung vorstellt. Die Besucher, die vorher auch ein Ticket nicht erwerben, aber sich bestellen mussten, damit wir die Zugangskontrolle natürlich regulieren konnten, sind ganz normal eingefahren auf das Gelände. Nur anstelle der Leinwand, die wir heute nicht aktiviert haben um 11 Uhr, konnte man lediglich auf eine Bühne sehen und dort den Pastor und Pfarrer der katholischen evangelischen Kirche dann zur ökumenischen Messe zuhören über die Radiofrequenz. Und was wir beobachtet haben, ist, dass, obwohl es ja ein so ungewöhnliches Format ist, trotzdem eine Ruhe, eine bedächtigte Atmosphäre und ja schon eine besondere Atmosphäre über dem Kino lag.
Also eine Bühne, eine Art Podest, muss ich mir da vorstellen, mit einem kleinen Altar. Und da war dann dieser ökumenische Gottesdienst, der hat dann dort stattgefunden.
Im Grunde eine ganz normale Bühne, die zum Altar umfunktioniert wurde und dort waren der Pastor und der Pfarrer eben zu sehen und vor allem natürlich weniger zu sehen, muss man sagen. Im Autokino ist es natürlich schwierig von den Sichtachsen, aber dann über die Radiofrequenz in den Autos zu hören. Und ich glaube, das Wesentliche ist, und das beobachten wir jetzt natürlich in großer Intensität, die Menschen haben das Bedürfnis, zusammenzukommen und selbst die Begrenzung des Fahrzeugs, Blech, welches man dann ja auch nicht verlassen darf während der Veranstaltung, hindert die Menschen und Besucher nicht daran, sich in einer Gruppe zu fühlen, in einer Gesellschaft mit anderen, die Gleiches erleben möchten. Und das war heute beim Gottesdienst auch genauso zu erleben.
Gottesdienst bedeutet Gebete, Predigt und Gesang. Wurde denn auch gesungen?
Ja, es wurde auch gesungen. Die Liedtexte wurden zuvor online zur Verfügung gestellt. Jeder konnte die sich ausdrucken und dann konnte im Auto mitgesungen werden. Und man konnte natürlich nicht die anderen Mitsingenden erleben und hören. Das wäre jetzt technisch zu aufwendig, würde grundsätzlich gehen, aber das wäre dann sehr kompliziert. Aber darum ging es, glaube ich, auch gar nicht so sehr, sondern einfach mitzumachen, wie man es in einem üblichen Gottesdienst eben auch tun würde.
Autokino funktioniert ja eigentlich nur im Dunkeln. Nur dann ist eine Projektion auf die Leinwand zu sehen. Sie hatten es schon gesagt, Herr Brill, die Leinwand war nicht aufgefahren, hochgefahren. Der Gottesdienst, der fand sozusagen nur als Audioereignis statt. Man hat dann natürlich die beiden Pfarrer auch gesehen. War also so ein wirkliches Autokino-Feeling dann nicht da, aber was anderes?
Ja, so muss man es beschreiben. Sie haben ja auch anfangs über die überraschende Renaissance des Autokinos gesprochen. Das Autokino ist im Moment die einzige Möglichkeit, eine Veranstaltungsstätte unter der Schutzverordnung zu erschaffen, indem Menschen etwas tun möchten, was offensichtlich ein ganz grundlegendes Bedürfnis ist, nämlich in der Gruppe zusammenzukommen.
Eine Gemeinsamkeit.
Eine Gemeinsamkeit, gemeinsam erleben, rauskommen, mal einen Tapetenwechsel, etwas anderes erleben. Und all das bietet im Moment das Format eines Autokinos. Und natürlich, wenn es die Wahl gegeben hätte, für die Besucherinnen und der Messe heute alternativ ihre Kirchengemeinde aufzusuchen, hätte man das mit Sicherheit bevorzugt und dann wäre auch keiner da gewesen. Aber das war ja nicht die Alternative.
Können Sie was sagen zum Publikum, zu den Gläubigen, die da gekommen sind? Das war natürlich nicht das klassische Autokinopublikum.
Ja, wobei ich glaube, dass wir im Moment ohnehin nicht ein klassisches Autokinopublikum erkennen. Sie haben es ja eingangs gesagt, dass natürlich in den 50ern und 60ern das Autokino eine besondere Bedeutung hatte, weil das ein Stück Freiheit war, insbesondere für junge Menschen, die mal alleine sein wollten. Ich glaube, da hat sich die Gesellschaft gewaltig geändert. Dafür muss man heute nicht mehr ins Autokino. Heute ist ja eher, ich glaube, das Verhältnis zum Auto bei jungen Leuten noch viel gespaltener, als es das in den 50ern oder 60ern war. Das Publikum war vollständig gemischt, jung, alt, Familien, auch Einzelne, die zur Messe kamen. Das war ein Querschnitt einer Gemeinde, wie man ihn meiner Ansicht nach auch heute in einer Kirche antreffen würde.
Wie viel waren ungefähr da? Wie viele Autos?
Wir hatten heute etwa 350 Autos bei der Messe und werden am Sonntag und am Montag jeweils ausverkauft oder beziehungsweise ausverkauft, also
ausgebucht,
ausgelastet mit 500 Fahrzeugen sein.
500 jeweils. Fahrzeuge und dann maximal, glaube ich, 2 Personen drin. Also es kann schon sein, 800-900 Menschen werden dann schon an so einem Gottesdienst teilnehmen.
Kann sogar mehr sein, denn wir haben die Regeln etwas verändert. Wenn es sich um eine Familie handelt, dürfen maximal eben auch 5 oder wenn es ein Van wäre, 7 oder was immer das Fahrzeug zulässt. Und je nachdem, solange es eben halt tatsächlich Teile der Familie sind und die Kinder mit Eltern, sodass es durchaus sein kann, dass wir eine etwas größere Auslastung haben, weil natürlich auch gerade Familien das zum Anlass nehmen, mal gemeinsam etwas zu erleben.
Ein ökumenischer Karfreitagsgottesdienst im Autokino Düsseldorf. Und wir haben es gehört, wie soll man sagen, Fortsetzung folgt am Ostersonntag und Ostermontag. Michael Brill war das, der Geschäftsführer des Autokinos Düsseldorf. Herr Brill, Dankeschön.
Herzlichen Dank, Herr Röcke.
Fazit.
Radiokunst im Aufnahmezustand. 2. Staffel.
Für unsere Reihe werden Hörspielmacher, Feature-Autorinnen und Klangkünstler kurzfristig gebeten, im Home-Studio kleine Serien zu produzieren. Heute das Finale der Serie Widerstandskräfte. Darin hat die Klangkünstlerin und Musikaktivistin Antje Greie-Ripatti nach Abwehrstrategien und Immunisierungen gefragt. Die Autorin lebt im hohen Norden Finnlands und hat von dort das Stück Artenvielfalt geschickt. Artenvielfalt, eine Klangskulptur aus der Reihe Widerstandskräfte von der Künstlerin Antje Greie-Ripatti. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Hier bin ich Ei, hier darf ich sein, witzelt die Tageszeitung Die Welt auf ihrer Titelseite und lehnt sich dabei natürlich an Fausts behagliche Bekundung »Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein« aus dem Osterspaziergang an. Streng christlich verstanden, müsste der Tag zwischen Karfreitag und Ostersonntag allerdings mit Trauermiene begangen werden. Denn laut Glaubensbekenntnis war Jesus hinabgestiegen in das Reich des Todes oder in der alten Fassung niedergefahren zur Hölle. Und eben dort hielt er sich dann ja wohl auf an jenem Tag vor 1987 Jahren, wenn es denn stimmt. So viel dazu. Hören wir nun mit der Süddeutschen Zeitung Musik. Gottfried Knapp hat sich im Beethoven-Jahr den kompletten Johann Sebastian Bach auf 220 CDs zugelegt und die Kantaten vorgenommen. Seine betrübte Erkenntnis: Wer den Versuch macht, die Fülle der überwältigenden Eindrücke allein aus den Kantaten des Jahres 1723 in wenige Sätze zusammenzupressen, kann eigentlich nur verzweifeln. Das tut Gottfried Knapp aber nicht, sondern schwärmt: Am meisten zu bewundern ist wohl, dass Bach beim Dauerkomponieren nie in Routine verfallen ist, auch wenn er Texte vertonen musste, die sich monoton in Katastrophengedanken vertiefen und keine Hoffnung lassen, hat er Wunder an musikalischer Vielfalt vollbracht, die dem Hörer Trost spenden, ja, ihm eine Ahnung von Glück geben können. Zu dem todessüchtigen Text »Ach, schlage doch bald, selige Stunde, den allerletzten Glockenschlag« ist ihm geradezu Überirdisches eingefallen. Was Sie denken, klingt fast so, als hätte Bach Corona-Therapie-Musik geschrieben, liegen Sie nicht ganz falsch. Knapps Bach-Artikel erscheint in der SZ-Reihe über Lebenskunst und selbige bietet Empfehlungen des Feuilletons für beispiellose Zeiten. Ach ja, für alle, die bei Bach nach Oropax suchen, der SZ veröffentlicht auch die Playlist Alan Alien Isolation, der Berliner DJ Alan Alien, nachzuhören auf Spotify. Schon mal vorgehört hat Jan Kettwisch. In den 6,5 Stunden wechseln sich euphorische Höhen mit kühlen, teils dystopischen Momenten ab. Gerade würde man nonstop beste Laune-Musik nicht so gut ertragen. Mit Future Forever von Björk endet aber alles optimistisch. Die Zukunft wartet auf uns und sie wird voller Liebe sein. Das mag stimmen oder nicht, die Gegenwart ist jedenfalls nicht so lieb, aber wir müssen trotzdem mit ihr umgehen. Dabei fällt auf, dass in Südeuropa die Balkone häufiger als im Norden genutzt werden, um zu singen, sich Mut zuzusprechen, herumzublödeln. Könnte man auf Wetter schieben. Doch in der Tageszeitung bohrt Rainer Wandler tiefer und referiert den spanischen Politiktheoretiker Jorge Lago. Die Logik der Stille hat viel mit der religiösen Tradition zu tun, ist sich Lago sicher. Er verweist darauf, dass die Reformation im Süden Europas nie stattgefunden hat. Die Gesellschaften im Norden ertragen die Stille deshalb leichter. Während sich Mittel- und Nordeuropa reformierten, entstand in der katholischen Welt das Barock, geprägt vom Horror Vacui, von der Angst vor der Leere und damit auch vor der Stille. Alles muss gefüllt werden. Wirklich? Hat der Norden dank der Reformation die größere Shutdown-Kompetenz? Darüber wäre zu diskutieren, was aber schwierig ist, wenn alle Mundschutz tragen. Denn dann gilt, was Jürgen Trabant im Berliner Tagesspiegel in seinen Anmerkungen zur pandemischen Ausbreitung des Nuschelns festhält. Von hinter den Mundschützen, was ist eigentlich der Plural von Mundschutz, dringt oft schwer oder Unverständliches an unser Ohr. Durch Lautstärke lässt sich der akustische Verlust ein bisschen ausgleichen. Aber oft wird nur das Murmeln lauter, nicht das Gesagte verständlicher. Gänzlich entfällt dabei die Information, die beim normalen Sprechen die Intonation beisteuert. Ist das Gegenüber freundlich oder feindlich, traurig oder fröhlich gestimmt? Murmel, Murmel, heißt der Artikel im Tagesspiegel. Und nun, Corona hin, Corona her, frohe Ostern. Falls Sie in den Frühling hinausziehen, würdigen Sie bitte mit einer Überschrift der Welt die Kostbarkeit der Knospen.
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Orzesek. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.